HR Info Wirtschaft.
Mit Lars Hofmann. Mitten in der Corona-Krise kam zum Lockdown noch ein weiterer Schock für die rund 30.000 Beschäftigten bei Karstadt und Kaufhof. Das Unternehmen, gerade mühsam zusammengelegt, ist unter einen Schutzschirm geschlüpft, versucht, sich in Eigenverantwortung zu sanieren, aus der Insolvenz zu kommen. Der Corona-Lockdown und die Folgen hätten bis zu 1 Milliarde Euro Umsatz gekostet. Und die Banken seien zu zögerlich gewesen mit ihren Hilfskrediten. Deshalb Anfang April der Gang zum Amtsgericht in Essen. Aber die Corona-Pandemie hat fast den gesamten Einzelhandel hart getroffen und verändert ihn möglicherweise. Ungefähr 100 Menschen stehen in der Innenstadt von Fulda auf einem Platz zwischen den beiden Filialen von Kaufhof und Karstadt. Sie alle halten türkisgrüne Luftballons in den Händen. Ein stiller Protest in Zeiten von Corona. Dann lassen sie alle ihre Ballons aufsteigen. Mit dabei auch Verkäuferin Andrea Bug.
Ich arbeite jetzt schon fast 48 Jahre bei der Galeria Kaufhof und ich habe auch schon einiges mitgemacht. Aber diese Situation kenne ich eigentlich auch nicht. Und es wäre halt jetzt schade, wenn die zwei Häuser auch zumachen würden. Ne? Also ich hänge an dem Haus. Ich habe als 14-15-Jährige bei der Firma Kerber, bei dem Vorgänger hier angefangen. Ich bin hier praktisch aufgewachsen und mir liegt halt auch viel an dem Haus. Ich mache meine Arbeit gern, ich habe gern Kundenkontakt. Das wird mir jetzt auch irgendwie fehlen. Ne?
Dabei waren schon die letzten Monate vor Corona nicht gerade leicht, erinnert sich Andrea Bug. René Benko mit seinem Unternehmen Siegner hat nach Karstadt auch Galeria Kaufhof gekauft und die beiden Konzerne zusammengelegt. Im vergangenen Dezember mussten die Beschäftigten bei Kaufhof schon einem Lohnverzicht zustimmen. So angespannt war die Lage, sagt Andrea Bug.
Mit dem Zusammenschluss von beiden, das war schon eine schwierige Zeit. Man musste sich umstellen, ne? Aber jetzt, wenn man das mit dem Schutzschild hört und mit dem Insolvenz, wie geht's weiter? Bleiben wir da? Ist in einem Vierteljahr vielleicht Schluss? Weil das beschäftigt nicht nur mich, auch jeden Mitarbeiter hier im Haus. Weil die Stimmung ist im Moment, also die Motivation fehlt. Weil keiner weiß, was ist Sache. Und wir warten jetzt alle gespannt auf die Entscheidung, ob unser Haus oder das Haus von Karstadt geschlossen werden muss.
Die Frage, die über allem schwebt, die alle in dem Unternehmen umtreibt. Bislang hat der Konzern, beziehungsweise in diesem Schutzschirmverfahren der Generalbevollmächtigte Andreas Geiwitz, nur klargemacht, dass bis zu 80 der bundesweit gut 170 Kaufhäuser geschlossen werden könnten. Die Befürchtung, mindestens die Hälfte der knapp 30.000 Arbeitsplätze könnte es auch treffen. Noch ist aber nicht bekannt, welche Standorte es trifft. Wer also seinen Job behalten, wer ihn verlieren könnte. In Hessen gibt es fast 20 Karstadt- und Kaufhof-Filialen. In Hanau, Offenbach, Kassel, Viernheim oder Limburg. Im Main-Taunus-Zentrum, in Wiesbaden, in Darmstadt, auf der Zeil in Frankfurt und eben in Fulda gibt es sogar beide, Karstadt und Kaufhof. Michael Kretsch ist Betriebsrat bei Kaufhof in Fulda. Seine Filiale im Rücken kann er über den Universitätsplatz auf die Karstadt-Filiale schauen. Eigentlich ist er überzeugt, sei Platz für beide da.
Also ich bin noch optimistisch, ich hoffe, dass wir das bleiben, aber natürlich, man muss auch realistisch sein. Fulda ist jetzt nicht so eine große Stadt mit zwei Standorten direkt unmittelbar gegenüber. Kann natürlich sein, dass da natürlich der Unternehmen sagt, da schließen wir eine Filiale. Obwohl wir auch schon Konzepte erarbeitet haben und hoffen auf das Unternehmen, die umzusetzen, kann natürlich dann durchaus sein, dass vielleicht ein Standort geschlossen wird. So realistisch muss man es halt wirklich sehen. Obwohl man hier den Standort super mit den zwei Filialen, die Tradition haben, langjährig hier sind, unterschiedliche Stärken haben, mit einem ordentlichen Konzept wunderbar hier wirtschaften kann.
Auch für Betriebsrat Michael Kretsch waren die letzten Monate ein Wechselbad der Gefühle. Schon nach der Fusion mit Karstadt mussten die Kaufhofbeschäftigten im Dezember Zugeständnisse machen, erzählt er. Aber immerhin schien die Zukunft da sicher zu sein.
Ja, man hat sich eigentlich gefreut, dass am 19. Dezember der Überleitungstarifvertrag abgeschlossen worden ist. Hat man auch schon viele Zugeständnisse gemacht, also sprich auf Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld verzichtet und auch 3% unter den Tarif gegangen. Man hat sich aber damit abgefunden und sagen, okay, dafür habe ich mir halb Standortsicherung. Man hat bis Ende 24 Standortsicherung und man kommt so peu à peu auch wieder auf den Tarif hoch. Da war man eigentlich wirklich zufrieden eigentlich mit dem Vertrag, obwohl man auch verzichtet hat fürs Unternehmen. Und jetzt halt durch die Pandemie, okay, ja, hat auch einiges dazu getan. Aber ich sage mal, man hätte mit klaren Konzepten schon im Vorfeld wären wir gar nicht erstmal hinzugekommen, dass man jetzt, sage ich mal, so den Unternehmen an die Wand fährt oder so vor dem Abgrund steht, dass man eigentlich jetzt solche Maßnahmen durchführen muss.
Vor dem Abgrund stehen. So fühlt es sich derzeit für viele an. Das Logistikzentrum in Dietzenbach mit insgesamt noch rund 220 Beschäftigten dürfte wohl kaum noch eine Chance haben. Hier rechnet die Gewerkschaft Verdi damit, dass der Standort möglicherweise schon im September dicht gemacht wird. Die Corona-Pandemie hat dem angeschlagenen Konzern, der seit Jahren unter anderem unter der Online-Konkurrenz leidet, noch weiter zugesetzt. Horst Gobrecht arbeitet bei der Gewerkschaft Verdi in Darmstadt. Er war in den letzten Tagen auf mehreren Betriebsversammlungen in verschiedenen Karstadt- und Kaufhof-Filialen unterwegs. Von ihm wollte ich wissen, ob die Stimmung überall so ist wie in Fulda.
Also die Beschäftigten haben im Prinzip eine kalte Dusche erhalten. Sie haben sich zwar sehr viel schon vorstellen können, weil insbesondere bei Karstadt im Jahre 2009 bereits eine Insolvenz die ganzen Belegschaften durcheinander gebracht hat und auch die Arbeitsbedingungen. Aber was jetzt kommt und was geplant ist mit den Massenentlassungen und mit den vielen Schließungen und was ihnen droht im Zuge der Insolvenz, was die soziale Absicherung angeht, auch der Entlassenen und auch der Verbleibenden, das war für sie schon ein Schock.
Das heißt, ungefähr die Hälfte aller Warenhäuser soll geschlossen werden. Das würde ja rechnerisch heißen, dass die Hälfte der Arbeitsplätze auch wegfällt. In Hessen gibt es ungefähr 3000 Arbeitsplätze bei den beiden Kaufhäusern. Rechnerisch wären das 1500. Jetzt sagen Sie, was denen da präsentiert worden ist, den Leuten war ein Schock. Heißt das tatsächlich, dass so viele Arbeitsplätze wegfallen oder wird es sogar noch schlimmer?
Ja, genau wissen wir es noch nicht, weil die offiziellen Zahlen zur Schließung von Filialen liegen uns leider noch nicht vor. Und die Forderung des Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz, der vielleicht ja auch Insolvenzverwalter werden wird und Erfahrung bei Schlecker hatte, sind folgendermaßen: 80 Filialen von 172 sollen geschlossen werden, 20 von Karstadt Sports sollen geschlossen werden und eine ganze andere Bereiche ebenfalls. Und dazu soll bei den verbleibenden Filialen noch ein Abbau zwischen 10% und 20% der Belegschaft erfolgen. Das heißt, es können sogar mehr als die Hälfte, also mehr in Hessen mehr als 1500 Kolleginnen und Kollegen davon betroffen sein.
Sie haben es gesagt, es gab schon eine Insolvenz bei Karstadt. Ist jetzt dieses Schutzschirmverfahren aus Ihrer Sicht überhaupt notwendig gewesen oder hat sich das angedeutet, weil einfach viele Häuser auch angesichts der Online-Konkurrenz gar nicht wettbewerbsfähig sind?
Das Schutzschirmverfahren ist ja im Prinzip so etwas wie eine geplante Insolvenz und soll auch die Chance eröffnen, möglicherweise die Insolvenz eben nicht zu eröffnen, sondern am Ende des Schutzschirmverfahrens das Unternehmen weiterführen zu können, weil ein entsprechender Insolvenzplan oder ein entsprechender Fortführungsplan das hergibt. Hier ist es so gelaufen, dass wir 3 Monate Schutzschirmverfahren haben. Die Kolleginnen und Kollegen haben in der Zeit auch Insolvenzgeld erhalten durch die Arbeitsagentur. Da hat also das Unternehmen schon viel Geld gespart, auch während der Corona-Pandemie. Und wenn am 1. Juli, wie angekündigt, die Insolvenz eröffnet werden soll, müssten alle Beschäftigten wieder vom Unternehmen bezahlt werden. Und das ergibt einen Zeitdruck, wenn der Generalbevollmächtigte viel Personalkosten sparen will, einen Zeitdruck in der Richtung, dass es heißt, möglichst schnell, möglichst viel Personal loszuwerden, an die Arbeitsagentur abzugeben, um die Personalkosten drastisch zu senken.
Wäre es aus Ihrer Sicht denn überhaupt denkbar, den Konzern weitgehend unverändert fortzuführen?
Das ist wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt keine Option mehr. Das wäre vielleicht möglich gewesen in den vergangenen Jahren, wenn andere Managementkonzepte auf den Tisch gelegt worden wären. Die Betriebsräte und auch die Gesamtbetriebsräte haben immer interveniert und haben gefordert, das Unternehmen zukunftsfähig, marktfähig zu halten und haben sogar eigene Entwürfe entwickelt. Die sind aber in der Schublade der Geschäftsführungen verschwunden. Insofern ist wahrscheinlich jetzt der Zeitpunkt längst überschritten, dass das Unternehmen aus eigener Kraft und auch mit eigenen Konzepten wieder nach vorne gebracht werden kann. Was noch viel, wahrscheinlich noch schlimmer ist, die Unternehmensleitung hat in der Richtung überhaupt nichts von sich wissen lassen. Vielleicht gibt es ein Konzept, aber im Moment sieht das für uns so aus, als das Hauptkonzept zur Sanierung heißt Personalabbau und Verringerung der Löhne und Gehälter.
Das klingt aus Ihrer Sicht, das klingt auch nach allem, was wir in dieser Woche von Beschäftigten bei Karstadt im Kaufhof gehört haben, ja doch, ich sag mal, relativ desillusioniert. Ein Problem ist ja für die Leute, dass sie im Moment wissen, dass etwas passiert, aber nicht genau wissen, was und wen es am Ende trifft. Wann haben die Beschäftigten denn wenigstens Klarheit darüber, wie es weitergeht?
Wir gehen davon aus, dass mit der Sitzung des Gläubigerausschusses, der den sogenannten Insolvenzplan zu beschließen hat. Und aus meiner Sicht ist im Moment enormer Erpressungsdruck seitens des Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz im Spiel, dass der Insolvenzplan beschlossen wird. Das wäre am 22. Juni. Dann dürften, und gehen wir davon aus, die Beschäftigten erfahren, ob sie von der Schließung oder auch vom Personalabbau betroffen sein werden.
In wenigen Tagen dürfte also zumindest etwas mehr Klarheit über die Zukunft herrschen. Davon geht zumindest Horst Gobrecht von Verdi aus. Ich wollte wissen, welche Rolle bei Karstadt Kaufhof, aber auch im gesamten Einzelhandel die Corona-Pandemie spielt und welche Rolle es spielt, dass seit Jahren mehr und mehr im Internet eingekauft wird. Deshalb habe ich mich mit Professor Kai-Oliver Schocke verabredet. Er leitet an der Frankfurter University of Applied Sciences den Fachbereich Wirtschaft und Recht, ist selbst Professor für Logistik und Produktionsmanagement. Er sagt, der gesamte Einzelhandel verändere sich seit Jahren. Viele Probleme bei Karstadt Kaufhof hätten schon lange vor Corona begonnen.
Die aktuelle Situation mit Karstadt und Kaufhof setzt das sicherlich fort, was sich die ganze Zeit schon abzeichnete. Also die Menschen kaufen immer mehr online. Es gibt bestimmte Warengruppen, da ist schon ein ganz großer Prozentsatz dabei. Andere ziehen nach. Und jetzt die Corona-Krise, wo wir alle verpflichtet waren oder gewünscht haben, zu Hause zu bleiben, hat das Ganze sicherlich noch potenziert und gerade so ein großes Unternehmen wie Karstadt Kaufhof, was schon vorher in Turbulenzen war, jetzt noch stärker, ich würde mal sagen, nach unten gerissen.
Wenn jetzt so Kaufhäuser wie Karstadt Kaufhof in den Städten schließen, heißt das ja gar nicht, dass man bestimmte Produkte nicht mehr kriegt. Aber gerade in kleineren Städten, anders als in Frankfurt, wird damit ja schon das Angebot eingeschränkt. Besteht da die Gefahr, dass das so eine Spirale in Gang setzt, dass es weniger Anreiz gibt, in die Innenstädte zum Einkaufsbummel zu gehen gibt und so dann auch noch andere Einzelhändler darunter leiden und dass die Innenstädte tatsächlich veröden über kurz oder lang?
Also ich glaube, dass diese Gefahr besteht tatsächlich. Also dass, wenn jetzt große Warenhäuser in den Städten schließen, die Attraktivität der Innenstädte dann abnimmt. Auf der anderen Seite gibt es ja dennoch viele Einzelhändler, die auch in den Städten noch da sind. Und wir sollten vielleicht mal abwägen, ob tatsächlich ein online gekauftes Produkt tatsächlich das bessere Produkt ist oder ob man nicht einfach ein paar Schuhe oder ein Kleidungsstück oder auch ein Buch oder was auch immer in der Stadt in einem schönen Ambiente kaufen kann und es dann was anderes als zu Hause einfach vor dem Rechner zu setzen.
Das heißt, diese Tendenz, online zu kaufen, hat sich ja tatsächlich in den letzten 2-3 Monaten nochmal deutlich verstärkt. Sie gucken ja auch ganz besonders auf Logistik. Da steckt ja sehr viel Online-Handel auch dahinter. Ist das eine zwangsläufige Entwicklung, dass online zunimmt, jetzt eben nochmal vielleicht beschleunigt durch Corona?
Zum einen mal der Trend der letzten Jahre, immer mehr auch online zu kaufen, wird sich in den nächsten Jahren auch fortsetzen. Die Paketdienstleister haben ungefähr 10% Wachstum der Pakete pro Jahr. Die Corona-Krise, als wir eben nicht mehr so einfach kaufen konnten, hat sicherlich dazu geführt, dass viel mehr Menschen jetzt plötzlich auch Geschmack gefunden haben am Onlinehandel. Deswegen hat sich dieser Trend noch verstärkt. Die Zahlen liegen noch nicht vor für den März oder den April oder gar den Mai. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Anzahl der Pakete noch weiter gesteigert sind. Das, was die Paketdienstleister, also DHL oder Hermes oder UPS, jetzt auch kommuniziert haben, war, dass das Geschäft jetzt im März und April so groß war wie das vor Weihnachten, also eine absolute Peak-Saison für die Paketdienstleister. Das ist der eine Trend. Der andere Trend ist, Einkaufen selbst ist ja nicht nur vor dem Rechner sitzen und sich irgendein tolles Produkt aussuchen, sondern Einkaufen ist ja auch insgesamt ein Erlebnis. Und ich glaube, wir alle sind froh, dass wir jetzt die letzten Wochen auch wieder raus konnten und auch einkaufen gehen konnten. Und wenn man die Situation in den Städten, auch gerade an den Samstagen, sich anschaut, genießen das viele Menschen. Aber wir müssen natürlich auch darauf achten, gerade wenn wir hier den lokalen Handel betrachten, dass die Menschen auch gerne jetzt hier in Frankfurt auf die Zahl gehen oder auch den Einzelhandel, den lokalen Einzelhandel gerne unterstützen möchten und dort kaufen möchten. Und das wäre natürlich schön, wenn man das verstärken könnte und auch den einen oder anderen, der in den letzten Wochen online gekauft hat, wieder zurück, nicht auf die Straße, aber zumindest in den lokalen Einzelhandel bekommen könnte.
Das heißt, da ist auch jeder selbst gefordert. Jetzt gibt es ja einen ganz besonders großen internationalen Online-Händler Amazon. Und da hat man ja schon seit längerem das Gefühl, die saugen alles auf wie so ein Schwamm. Die ziehen alles an sich. Ist das aus Ihrer Sicht eine Entwicklung, die man einfach hinnehmen muss? Das ist halt so. Oder was sagen Sie, wie man damit umgehen muss? Weil man hat schon ja oft den Eindruck, dass alles nur noch über Amazon läuft.
Richtig, der Eindruck ist richtig, aber natürlich hat jetzt Amazon nicht den größten Marktanteil, jedenfalls nicht über den Internethandel insgesamt. Wir können als private Menschen sehr wohl etwas tun. Ich selbst kaufe seit vielen Jahren nicht mehr bei Amazon ein. Ich bin Dekan eines Fachbereichs. Auch hier habe ich untersagt, bei Amazon einzukaufen, nicht weil ich die logistische, die großartige in der Tat logistische Leistung dieses Unternehmens nicht wertschätze, sondern es geht mir darum, dass Amazon in Teilbereichen ein monopolhaftes Auftreten hat und Amazon selber, so ist zumindest meine Kenntnis, zahlt hier in Deutschland keine wesentlichen Steuern, nutzt aber sehr wohl unsere Infrastruktur, nutzt die Paketdienste, setzt die sehr, sehr stark unter Druck. Dort, wo es für Amazon profitabel ist, vor allem in den großen Städten, setzen die eigene Lieferdienste ein, weil es dann noch günstiger ist. Die machen sowas wie Cherrypicking, also sie holen sich die schönen Pralinen aus ihrem Gesamtpaket raus. Und das finde ich ein Verhalten, was einzelwirtschaftlich für Amazon sicherlich gut ist. Sie bringen auch eine tolle logistische Leistung, was ich aber jetzt hier als Bürger unseres Landes und vor allem als Landesbeamter nicht so tolerieren kann. Deswegen würde ich vieles dafür tun, dass wir unseren Einzelhandel, aber auch die deutschen oder europäischen Unternehmen insgesamt sehr viel stärker stärken können.
Sagt der Dekan des Fachbereichs Wirtschaft an der Frankfurter University of Applied Sciences, Oliver Schocke. Corona hat also einige Entwicklungen im Einzelhandel zumindest zeitweise beschleunigt. Konkret den Onlinehandel. Wie sind Einzelhändler bislang durch die Corona-Krise gekommen? Mittlerweile dürfen sie ja wieder weitgehend normal verkaufen. Es dürfen aber noch nicht beliebig viele Kunden in die Läden. Aber die Läden haben immerhin wieder geöffnet. Jochen Ruths leitet das Bekleidungshaus Ruths in Friedberg. Und er ist Präsident des hessischen Einzelhandels. Ich habe mit ihm über seine Erfahrungen und über das, was die Branche aus der Krise gelernt hat, gesprochen.
Wir haben im Grunde genommen, als die Schließung kam, erstmal tatsächlich 2 Tage komplett zugehabt und da noch ein paar Sachen abgearbeitet, die einfach intern zu tun waren. Und dann haben sich Ideen entwickelt, was kann man denn machen? Und dann kam diese Ausfahridee, die ja andere auch hatten. Also wir können ausliefern, sehr schnell auf den Tisch und dann dazu gleich im Grunde genommen anschließend die Sache, wir haben ja eigentlich einen Online-Shop, der nicht für Textilien, sondern für andere Sachen genutzt wurde, können wir es ja auch mal rüberziehen zu Textil und haben eigentlich schon am ersten Wochenende den Shop angefangen zu befüllen und die ersten Bestellungen kamen dann auch schon, die dann entweder ausgefahren wurden, ausgeliefert wurden oder eben im Paketdienst versendet wurden, ja.
Sind das denn Sachen, ich sag mal, im ersten Schritt ja sozusagen eine Reaktion auf so eine Krisensituation? Sind das Sachen, die Sie so fortführen werden, wenn die Corona-Pandemie mal in dem Sinne vorbei ist?
Ja, das ist eine ganz klare Weiterentwicklung, das kann man schon feststellen, ins Digitale. Zum einen eben diese Online-Shop-Story, die wir nicht wieder wegkriegen, die man vielleicht noch wieder lenken kann in gewisse Sortimente rein, was wir auch definitiv eigentlich schon die ganze Zeit gemacht haben. Und auf der anderen Seite das ganze Thema Social Media, wie treten wir mit welchen Kundengruppen in Kontakt? Ja, da hat sich eine Fangemeinde ganz klar rauskristallisiert. Das macht auch Spaß, weil man da wirklich nochmal Themen anstoßen kann und Themen steuern kann, die man kommuniziert haben möchte. Das hat sich so etabliert, kann man wirklich so feststellen.
Wenn Sie und auch andere Unternehmen jetzt zunehmend online in Social Media unterwegs sind, heißt das, dass da einfach mehr Arbeit ist, die von den gleichen Leuten noch mitgemacht werden muss? Oder wie kann man das überhaupt bewältigen im Alltag?
Naja, das erfordert natürlich schon Prozesse, die installiert werden müssen, die sauber laufen. Das ist schon so, aber jeder Prozess, der dann auch mal abgesteckt ist, funktioniert in sich auch gut. Momentan ist natürlich die Situation so, dass ursprünglich über Kurzarbeit und jetzt durchaus immer noch mit, ich sag mal, Tageszeiten, die schwach frequentiert sind oder die einfach nicht so viel Kundenaufkommen haben, mit diesen Tageszeiten, da kann man das eine oder andere abarbeiten. Aber es kann sicherlich auch mittelfristig so sein, dass es da vielleicht den einen oder anderen Arbeitsplatz gibt, der sich dadurch installiert. Ja. Wir haben kein Interesse daran, da sehr schnell, sehr groß zu wachsen, um auch da nicht tief fallen zu können, sondern wirklich zu sagen, wir wollen gesund und in so ein Thema reinarbeiten. Und das gelingt uns, wie gesagt, momentan über eigentlich nur Umstellung von Prozessen, wie das mittelfristig aussieht. Das wird man dann auch sehen, was die Zahlen sagen. Ja.
ist das fast so, dass die Einzelhändler in dieser Krise lernen, wie sie auch mit dieser Online-Konkurrenz in Zukunft besser umgehen können?
Also es ist sicherlich so, dass ein Großteil der Einzelhändler die Zeit genutzt hat und sich jetzt mit Sachen befasst hat, die vielleicht auch im Tagesgeschäft sonst keinen Platz gefunden haben. Ja. Wir sind einfach in Strukturen, die oftmals familiär geprägt sind, die sehr kleinteilig sind. Da ist das manchmal nicht machbar. Und jetzt haben wir einfach die Zeit zwangsweise gehabt und nutzen können, mit der man sich dann mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Das ist schon so, dass da einige online sich aufgestellt haben und wirklich einen Schritt nach vorne gemacht haben.
Haben Sie die Hoffnung, dass der Einzelhandel, der schon seit Jahren tatsächlich auch unter Druck ist, einigermaßen durch die Corona-Krise kommen kann?
Naja, ich denke, es besteht zumindest die große Chance, bei all den Hilfspaketen, die jetzt geschnürt wurden, bei all der Sensibilität, die seitens der Politik entstanden ist, die wir ja schon seit Jahren teilweise eingefordert haben, da gab es ja viel neue Denkversionen. Und unter dem ganzen Aspekt sehe ich schon gute Chancen für alle Händler, die sich wirklich auf die Hinterbeine stellen und überprüfen mal alle Vorgänge im Hause, prüfen mal unser komplettes Konzept und gucken, wie kriegen wir das wirklich komplett auch zukunftsfähig gestaltet. Insofern die, die das so angehen mit all den Rahmenbedingungen, die jetzt geschaffen wurden, da sehe ich gute Chancen, dass wir mit wenig Ausfällen da durchkommen. Nichtsdestotrotz wird es den einen oder anderen erwischen, das aber letzten Endes vielleicht nur eine Verstärkung ist, eine Erscheinung, die ja die letzten Jahre immer festzustellen war. Ne? Die Händler, die einfach mit Verstand und Kundensicht in die Zukunft gearbeitet haben, wurden seither eigentlich auch immer belohnt. Und das wird sich hier ähnlich darstellen unter den genannten Bedingungen schon. Ja.
Sagt Jochen Ruths, der das Bekleidungshaus Ruths in Friedberg leitet und auch Präsident des hessischen Einzelhandels ist. Die Bedingungen unter anderem für den Einzelhandel ändern sich zum Juli nochmal in der Corona-Krise. Dann wird für ein halbes Jahr die Mehrwertsteuer von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% gesenkt. Das soll die Kunden in die Geschäfte locken, sie zum Beispiel auch zum Autokauf animieren. Die Politik rechnet damit, dass die Mehrwertsteuersenkung rund 20 Milliarden Euro kostet. Wo das Geld aber bleibt, ob die Kunden sparen oder ob etwa Händler so einfach mehr Gewinn verzeichnen können, ist noch offen. Meine Kollegin Vanessa Rothe ist dieser Frage nachgegangen.
Der Modehändler aus dem Rhein-Main-Gebiet will mir seinen Namen lieber nicht nennen, geschweige denn ein Interview geben. Er befürchtet, dass seine Kunden enttäuscht sein könnten, denn in seinem Laden werden die Preise wohl nicht purzeln zum 1. Juli. Sein Laden verbucht fast ein Drittel weniger Umsatz. Die gesenkte Mehrwertsteuer soll das Geschäft etwas entlasten, sagt der Modehändler. Das Lager sei voll, er müsse sowieso bald größere Rabatte geben. Sören Kunze vom Drosselhof in Rüdesheim, einem alten Gasthof, ist auch schon am Rechnen.
Bei Getränken, wenn ich ein Produkt nehme von 3 Euro, sind bei 19% 48 Cent Steuern und bei 16% 40 Steuern. Das heißt, es wäre ein Betrag von 8 Cent.
Für die Gastronomen wird es besonders kompliziert. Für sie wurde bereits eine Entlastung bei der Mehrwertsteuer beschlossen, die sogar ein Jahr lang gelten soll. Bei ihnen ändern sich die Steuersätze jetzt gleich mehrmals.
Gerne geben wir auch natürlich dem Endverbraucher was, aber ich gebe ihm lieber dann ein Essen oder ein Stück Kuchen günstiger ab, als dass ich jetzt die Getränkekarte neu druck.
Der Lebensmitteleinzelhandel ist eine der wenigen Branchen, die jetzt schon groß ankündigt, die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben zu wollen. Rewe, Aldi, Lidl etwa oder die Bio-Supermarktkette Alnatura aus Darmstadt. Vertriebsleiter für Deutschland Alexander Hüge treibt jetzt nur um, wie die Läden die Umstellung zum 1. Juli schaffen.
Also wir reden da in der Summe bei uns für den Wechsel im Juni und dann wieder im Dezember über 2,4 Millionen Etiketten, die über alle Märkte deutschlandweit getauscht werden müssen. Da gucken wir, ob wir vielleicht sogar eine andere Lösung finden.
Neben Lebensmitteln werden auch Autos wohl günstiger. Der VDA sagt ebenfalls schon zu, dass die im Verband organisierten Hersteller die Mehrwertsteuersenkung in vollem Umfang an die Kunden weitergeben werden. Bei anderen ist die Reaktion eher verhalten. Die Elektronikhändler Mediamarkt und Saturn etwa erklären etwas vage, man werde verantwortungsbewusst im Sinne der gesamtwirtschaftlichen Ziele des Programms handeln. Jens Südekum, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Düsseldorf.
Die Faustregel ist, je stärker der Wettbewerb in einem Markt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrwertsteuersenkung auch tatsächlich weitergereicht wird. Aber es wird auch viele Fälle geben. Ich denke da zum Beispiel an Amazon, an den Onlinehandel, wo das wahrscheinlich nicht so ohne weiteres passieren wird, wo also auch ein Stück dieser Mehrwertsteuersenkung dann einfach bei den Unternehmen hängen bleibt.
Das wäre eine weitere Unterstützung für die Wirtschaft und von daher nicht per se schlecht. Schade wäre nur, wenn am Ende auch die profitierten, die es gar nicht nötig hätten, fügt Ökonom Südekum hinzu. Für den Lebensmitteleinzelhandel gibt es wegen der harten Konkurrenz einen großen Druck, die Steuersenkung weiterzureichen. Anders die Gastronomie. Gastwirt Kunze und seine Kollegen auf der Rüdesheimer Drosselgasse sehen das Steuergeschenk aus Berlin daher auch als Ausgleich für ihre entfallenen Umsätze.
In Rüdesheim, also von meinem Betrieb und auch von meinem benachbarten Betriebe, wir sind keine reine Gastronomiebetriebe, wir sind touristische Gastronomiebetriebe. Das heißt, wir leben stark von Asiaten, Amerikanern, die ja jetzt nicht kommen können. Generell haben wir Umsatzausfälle bis zu 70%.
Ein Beitrag von Vanessa Rothe. Jochen Ruths vom Friedberger Bekleidungshaus Ruths und Präsident des Hessischen Einzelhandelsverbandes sagt, die Mehrwertsteuersenkung stelle viele Unternehmen vor Probleme.
Es wird einige Kassensysteme geben, für die das ein Kinderspiel ist. Der System sage ich, pass auf, ab morgen berechnest du bitte das. Und es wird aber ähnliche Anzahl von Gewerbetreibenden, will ich mal sagen, vielleicht auch Händler, die wirklich alte Systeme noch Kassensysteme fahren, die eigentlich immer nur eine Richtung kannten, dann wurden die einmal umprogrammiert und wussten, für die nächsten Jahre ist Ruhe. Jetzt für ein halbes Jahr bei diesen Altsystemen kann es passieren, dass wahrscheinlich die Systemumstellung mehr Geld verschlingt, als nachher irgendwie in die Kasse wieder reinkommt. Respektive ist ja der Wunsch der Politik, dass es weitergegeben wird an die Verbraucher. Das kann für manche echt ein Problem werden, für andere wird es ein Kinderspiel sein. Ob es der große Wurf wird, das werden wir nachher sehen. Ja, also ich sag mal, hätte die Politik gesagt, mach das so wie die Gastro und nimm das mal zu etwas besseren finanziellen Ausstattung für das halbe Jahr, wäre es sicherlich auf jeden Fall wünschenswert gewesen, jetzt den Wunsch, das weiterzugeben an die Endverbraucher. Ich meine, das sind bei 100 Euro, 2,51 Euro in etwa, die da gespart werden. Das löst ja jetzt ja nun keinen Kaufrausch aus. Das muss man auch ganz klar feststellen. Und da wird sich auch jeder Händler Gedanken drüber machen müssen, wie inszeniere ich denn jetzt diese Kiste, dass das bei einem Verbraucher auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wahrgenommen wird und nicht in Marginalität verschwindet.
Ob die Mehrwertsteuersenkung Kunden dazu bringt, mehr zu kaufen oder Geschäften hilft zu überleben, das muss sich in den nächsten Monaten zeigen. Durch Corona könnte sich aber langfristig durchaus einiges ändern im Einzelhandel. Eines der Argumente des Onlinehandels für den Onlinehandel ist, man kann jederzeit bestellen und es wird schnellstmöglich geliefert, auch wenn gerade in der Corona-Zeit viele wohl andere Erfahrungen gemacht haben dürften. Weil die Paketdienste von der plötzlichen Nachfrage überrumpelt waren, sind viele Bestellungen eben ungewöhnlich spät angekommen. Der Wirtschaftswissenschaftler Oliver Schocke von der Frankfurter University of Applied Sciences befasst sich beruflich mit Logistik, im Lockdown dann zwangsweise auch von zu Hause aus, mit seiner Familie. Daraus sind dann aber auch einige Ideen entstanden, hat er mir erzählt.
Im Internethandel wird sehr stark propagiert, es am nächsten Tag zu bekommen oder vielleicht sogar noch am selben Tag. In ausgewählten Großstädten funktioniert es tatsächlich bei einzelnen Internetunternehmen tatsächlich sehr gut für ein eingeschränktes Warensortiment. Wenn man aber überlegt, wie viele Händler es in den Städten gibt, die natürlich auch ein Warensortiment vorrätig haben, dann könnte man das kombinieren. Bei uns persönlich war es so, in den ersten Wochen des März, als wir dann zusammensaßen und vor allem viel gekocht haben als Familie, hatten wir beispielsweise das Bedürfnis, dass wir Pizza backen und wir wollten es auf einem Pizzastein machen. Und wir haben dann bei dem lokalen Einzelhändler angerufen in Darmstadt, dort wo ich zu Hause bin. Und der hat das uns dann sogar nicht nur zur Verfügung gestellt, natürlich gegen Entlohnung, sondern hat uns sogar nach Hause gebracht. Das heißt, da hatten wir dieses Same-Day-Delivery, die Belieferung am selben Tag. Gleiches ging dann weiter, als meine Frau anfing, für die lokale Apotheke Gesichtsmasken zu produzieren, mehr oder weniger. Auch diese Materialien, die sie benötigt hat, hat sie bei dem lokalen Einzelhändler gekauft und hat es dann dort abholen können. Das heißt, die Waren sind tatsächlich in der Stadt, sie sind verfügbar, der Preis ist auch absolut konkurrenzfähig. Und das hat dann dazu geführt, dass wir ein Forschungsprojekt beantragt haben.
Das sind ja Erfahrungen, die viele Leute gemacht haben während dieser Krise, während dem Lockdown, als man eigentlich nicht einkaufen gehen konnte, dass Händler, teilweise Apotheken, Buchläden auch plötzlich ausgeliefert haben. Natürlich zwangsweise, weil sie ja eben auch was verkaufen mussten, sich was Neues überlegen mussten. In welche Richtung geht denn Ihr Forschungsprojekt da?
Wir haben vom Land Hessen, vom Wirtschaftsministerium gefördert, nun ein Forschungsprojekt in Darmstadt gestartet. Es kombiniert die verschiedenen Erkenntnisse, die wir aus vorangegangenen Forschungsprojekten zusammengetragen haben. Das heißt zum Beispiel, dass man mit einem Fahrrad in den Innenstädten der Städte tatsächlich deutlich schneller unterwegs ist, mit einem Lastenfahrrad. Meistens sind es sogar Dreiradfahrräder, Schwerlastfahrräder, wo ein ganzer Europaletten-großer Container hinten drauf passt. Das haben wir jetzt kombiniert mit den Erkenntnissen, die wir alle vielleicht auch hatten in der Corona-Zeit, dass die Einzelhändler tatsächlich verfügbar sind, dass sie Waren haben und diese dann individuell ausliefern. Und wir wollen dieses Momentum jetzt aufgreifen und mit Einzelhändlern gemeinsam in Darmstadt einen Lieferdienst aufbauen. Wir, das ist die Hochschule Darmstadt, mit einer Logistikkollegin und einem Verkehrsplaner und meiner Person, der in Darmstadt wohnt, aber in Frankfurt an der Hochschule zu Hause ist. Und wir kombinieren beispielsweise auch das Lastenradprojekt von Riese und Müller, auch das ein nahe Darmstädter Unternehmen, was 20 Fahrräder im Stadtgebiet verteilt hat, um die Einzelhändler bei dieser Belieferung zu unterstützen. Wir arbeiten auch mit der Stadt Darmstadt selbst zusammen. Also wir hoffen, dass wir tatsächlich viele, viele Kunden finden, die bei den lokalen Einzelhändlern kaufen und dann sich die Waren nach Hause bringen lassen. Im Übrigen ist das auch sehr interessant für die älter werdende Bevölkerung, die vielleicht gar nicht mehr vor die Tür gehen möchte oder gehen kann, die sich mit so einem Belieferungskonzept natürlich auch alle möglichen Produkte nach Hause liefern lassen kann.
Ist das auch ein Weg, den noch mehr Einzelhändler gehen müssten, dass sie sich genau überlegen, was sie Besonderes, vielleicht anderes anbieten können, um Kunden zu halten? Weil einfach nur einen kleinen Online-Shop, Online-Dinge auch verkaufen, das dürfte ja auf Dauer wahrscheinlich auch nicht ausreichen.
Genau, also die Einzelhändler müssen sich natürlich Gedanken machen, wie kann man denn den Kunden erreichen? Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal, was ich jetzt habe im Vergleich zu einem Internetshop, zu einem großen Warenhändler oder auch zu meinem Nachbarn um die Ecke? Und wenn die Einzelhändler dort tatsächlich kreativer werden, werden sie auch ihre Berechtigung haben. Ich erinnere mich auch an den Buchladen in Darmstadt-Ahaigen, wo ich zu Hause bin, der kontinuierlich jetzt auch uns E-Mails schickt nach Hause, der ein vielfältiges Warenangebot hat, was das Warenspektrum in dem Laden selbst übersteigt. Und der Lieferservice dort ist erheblich besser, als wenn ich es im Internet kaufe, weil es oft sogar schon am selben Tag oder spätestens am nächsten Morgen wirklich verfügbar ist und man stärkt noch den lokalen Handel. Die zahlen die Steuern hier bei uns in der Region und sorgen dafür, dass die Kaufkraft besteht und unser Land weiterhin so wunderbar bestehen kann.
Es gibt ja verschiedene Entwicklungen. Einmal Karstadt Kaufhof, da besteht die Gefahr, dass große Kaufhäuser, klassische Kaufhäuser, die es seit Jahrzehnten gibt, geschlossen werden, dass im schlimmsten Fall dadurch auch Innenstädte veröden oder weiter veröden. Das andere ist, in der Corona-Krise wird mehr online bestellt. Haben Sie eher Angst, dass über kurz oder lang der stationäre Handel nicht mehr bestehen kann? Oder glauben Sie, es ist einfach mühselig? Man kann sich aber durchaus da auch eine Nische suchen und der Einzelhandel hat auch in diesen Online-Zeiten eine Chance.
Gerade in den jetzigen Zeiten sind wir, glaube ich, sehr froh und glücklich, wenn wir tatsächlich mal den Fuß vor die Tür setzen können und auch in einer Fußgängerzone oder hier in Frankfurter Nordend einfach bei dem Laden um die Ecke etwas einkaufen können, weil wir rauskommen. Wir sollten natürlich auch wegkommen von dieser Geiz-ist-geil-Mentalität, dass wir immer nur dort kaufen, wo es am günstigsten ist. Wir sollten wissen, dass wir alle ein sehr hohes Gehalt haben, hier in Deutschland gerade im europäischen oder im weltweiten Vergleich. Und wir sollten deshalb auch diejenigen stärken, die insgesamt dafür etwas Gutes tun, dass es unserem Land so gut geht. Und das ist vor allem auch der lokale Einzelhändler, der nicht nur für Umsatz, sondern auch so für ein Wohlfühl-Image sorgt. Und wenn sich der Einzelhändler tatsächlich mit einem besonderen Serviceangebot oder mit besonderen Öffnungszeiten oder mit einer besonders freundlichen Bedienung vom Onlinehandel absetzt und Beratungsleistung auch drin ist, dann sollten wir auch ihn honorieren und auch tatsächlich beim Kaufen. Und aus der Corona-Zeit nehme ich eins mit, die Online-Preise, die es gibt, wurden von den Einzelhändlern, von vielen, vielen Käufen, die wir getätigt haben, als Familie tatsächlich immer mitgegangen. Und wir haben noch viele Beratungsleistungen dazu bekommen. Und wir sind tatsächlich sehr, sehr gut damit gefahren. Und es wäre sehr wünschenswert, wenn viele sich dem noch anschließen können. Nämlich diese lokalen Händler sind tatsächlich wichtig für uns.
Sagt Oliver Schocke, Professor für Logistik und Produktionsmanagement an der Frankfurter University of Applied Sciences. Heißt, wie und ob sich der Einzelhandel durch und nach Corona verändert, hängt zum einen davon ab, welche Lehren die Einzelhändler ziehen, aber auch davon, wie wir Kunden einkaufen. Karstadt und Kaufhof stehen im Moment zwar besonders im Blickpunkt, sind Kaufhäuser mit einer über 100-jährigen Geschichte mit noch immer knapp 30.000 Beschäftigten bundesweit und sie stehen eben auch für die Einkaufsmöglichkeiten in den Innenstädten, stehen aber auch stellvertretend dafür, welchen Veränderungen und welchem Druck der Einzelhandel insgesamt ausgesetzt ist. Die hessischen Betriebsräte von Karstadt und Kaufhof haben jetzt jedenfalls einen offenen Brief an den hessischen Ministerpräsidenten geschrieben, mit der Bitte um Unterstützung und Hilfe. Was die Politik tun kann, ist unklar. Der Oberbürgermeister von Fulda jedenfalls, Heiko Wingenfels, hat bei den Protesten der Beschäftigten in der Fuldaer Innenstadt versucht, Mut zu machen. Einfach, weil es um viele Arbeitsplätze geht und weil es auch darum geht, wie die Innenstädte in Zukunft aussehen.
Sie sind ein wichtiger Frequenzbringer. Und ohne Galeria Kaufhof und Karstadt wäre die Stadt Fulda um einiges ärmer. Also von daher wollen wir als Stadt natürlich alles tun dafür, dass beide Häuser hier in Fulda eine Zukunft haben. Ja, ganz konkret haben wir jetzt vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, Handelsfläche an anderer Stelle in der Stadt zu reduzieren, weil wir wirklich den Handel hier rund um den Uniplatz in der Stadt konzentrieren wollen. Von daher ist aus unserer Sicht der Bereich, wo gerade Karstadt und Galeria Kaufhof angesiedelt sind, deutlich attraktiver geworden. Und natürlich erfreut sich Fulda einer immer größeren Beliebtheit bei Besuchern. Wir haben die Übernachtungszahlen innerhalb von 10 Jahren mehr als verdoppeln können und wollen hier weiter daran arbeiten. Und das sind die Beiträge, die wir leisten können, dass einfach möglichst viele Menschen hier direkt in den Bereich des Uniplatzes kommen und bei Galeria Kaufhof und Karstadt einkaufen gehen.
Ob die Politik am Ende aber Einfluss auf Entscheidungen des Unternehmens bzw. der Insolvenzverwalter hat, scheint mir fraglich. Romina Pau ist Verkäuferin bei Kaufhof in Fulda. Sie war natürlich ausgerüstet mit schwarzer Atemschutzmaske, nach einer Betriebsversammlung auch mit einem Luftballon auf dem Universitätsplatz zwischen Kaufhof und Karstadt.
Es ist schon echt schlimm, finde ich, jetzt gerade wo wir zusammengehören oder wo wir versucht haben, das alles halt auch aufrecht zu erhalten, ist es echt schlimm. Und ich hoffe, dass beide Häuser einfach bleiben, sodass wir ein tolles Konzept für die Kunden auf die Beine stellen können und ja, dass wir alle einfach unseren Arbeitsplatz behalten können. Das ist wichtig.
Noch im Juni sollte darüber Klarheit herrschen. Wenigstens das. Wie der gesamte Einzelhandel aber aus der Corona-Pandemie kommt und vor allem, wie er sich auch gegen den zunehmenden Online-Handel behaupten kann, das ist noch offen. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass es gehen könnte. Auch wenn es oft mühsam und anstrengend sein wird. Die Sendung HR Info Wirtschaft gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Lars Hofmann.